Servus Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Gains for Your Brain. Danke, dass du heute wieder eingeschalten hast. Heute haben wir einen sehr, sehr speziellen Gast, wo viele Meinungen auseinandergehen, wie sie auf Personen wirken. Und ich darf heute den lieben Lukas Thiel begrüßen. Lukas, hallo. Danke für deine Zeit.
Ja, ich danke für die Einladung.
Lieber Lukas, du bekommst von mir eine Frage, die bekommt jeder meiner Gäste. Und zwar versetze ich bitte mal in die Situation hinein, du bist auf einem spannenden Netzwerkaustausch, essen oder einfach nur was trinken und sitzt mit coolen Leuten beieinander, die dich nicht kennen. Und auf einmal kommt die Frage auf, Lukas, bist du eine coole Socke, aber was machst du eigentlich den ganzen Tag? Dann sagst du, was genau?
Ich bin ganz sicher der untypischste Notarsubstitut, den es gibt.
Okay. Ja,
also ich versuche das immer mit einem gewissen Schmäh zu machen, mit einem gewissen Witz und auch die Ernsthaftigkeit ein bisschen rauszunehmen. Okay. Ja, bei einer GmbH-Gründung oder eine Verlassenschaft oder ein Ehevertrag oder was auch immer, auch ein Kaufvertrag, das sind ganz durchaus ernste Dinge. Und da gehört schon noch ein bisschen was Besonderes dazu.
Und ein Schmäh.
Ja, natürlich.
Ja. Lieber Lukas, jetzt würde mich sofort interessieren, war das schon so im Kindergarten oder in der Volksschule so, dass du gerne dafür gesorgt hast, dass irgendwie, wenn Gummibärchen oder irgendwie so verteilt wurden, dass das alles gerecht verteilt wird und dass das alles Hand und Fuß hat und vielleicht verschriftlicht wird? Oder hat sich da eher erst die Leidenschaft entwickelt zu deinem jetzigen Job?
Na, das hat sich erst entwickelt. Im Kindergarten habe ich eher meine Autos verkauft.
Ah, du, ja. das ist auch gut. Das ist auch gut.
Ja. Also ich habe eher geschaut, dass ich ein paar Schilling bekomme. Das war ja damals noch für die Matchbox-Autos und die ganzen Spielereien. Nein, ursprünglich wollte ich eigentlich Schauspieler werden.
Wirklich?
Ja.
Das heißt, du warst ja noch in der Schauspielgruppe wahrscheinlich.
Natürlich, ja. Ich war sogar in der Schule, war ich sogar zweimal der Papageno vor 600 Leuten.
Okay. Ja,
haben wir eine im Casino Baumgarten im 14. Bezirk eine Großaufführung gemacht. 2 Jahre in Folge war ich der Papageno.
Okay.
Oder, ich weiß nicht, ich war in einer Schule mit musikalischem Schwerpunkt. Ich war im Chor drinnen, weil wir mussten ja entweder in einem Orchester oder im Chor mitsingen.
Okay.
Aber es hat sich dann einfach nicht ergeben. Ich habe dann den Anwalt meines Vaters kennengelernt, den ich eh erst vor ein paar Wochen wieder gesehen habe, den schätze ich irrsinnig, kommt immer mit viel zu großen Anzügen daher, ist ein unglaublicher Understatement-Typ, einer der intelligentesten Männer, die ich je getroffen habe.
Okay.
Jeder Satz ist wohl überlegt, jedes Wort ist bedacht gewählt, es ist unglaublich, wie er das eigentlich, ja, wie perfekt er sich ausdrückt. Und ich habe mir damals mit 15 gedacht, ich will eigentlich so werden wie der, nur halt ein bisschen anders.
Mhm, okay. Jetzt will ich kurz zurückgehen. Du hast gesagt, du hast vor 600 Leuten hast du Aufführungen gemacht. Das heißt, ich gehe jetzt mal, korrigiere mich gerne, wenn es falsch ist, aber du warst gerne vor Personen. Das ist jetzt nicht schwer gefallen, dass du vor anderen Personen gesprochen hast, oder? Das hast du gerne gemacht, oder?
Ja, natürlich. Ich hab sogar vor 600 Personen gesungen.
Ja, eben, ja. Genau. Und da würde mich jetzt interessieren, für Personen, die eher sehr introvertiert sind, die eher Angst davor haben, vor anderen Personen zu sprechen. Was würdest du solchen Leuten zum Beispiel auf den Weg mitgeben oder einen Tipp irgendwie? Muss man dafür geboren sein, vor anderen Leuten zu sprechen? Kann man das lernen eventuell, wenn man eher introvertiert ist? Was ist ein Vorteil von introvertierten Personen?
Introvertierte Personen sind meistens überlegter. Ich beneide jeden Introvertierten, weil er überlegter handelt.
Okay.
Ich war immer einer, der vorprescht und unüberlegt irgendetwas sagt, unüberlegt irgendetwas macht. Und das gewöhnt man sich ab, aber man lernt dann schon mit den Jahren, auch wenn du noch so introvertiert bist, extrovertierter zu werden. Mhm. Also das ist nicht etwas, was ich meine, natürlich ist eine gewisse Erziehung und auch eine gewisse Vorbelastung immer gut, aber in Summe ist es schon so, dass man das lernen kann. Mhm. Jedem, der jetzt sagt, der ist introvertiert, da gibt's eigentlich eh nur einen Kurzsatz und das ist eigentlich who cares. Was ist, ja, dann, ja, versemmelst das halt. Es passiert nichts. Mhm. Ja. Das ist, du lernst aus jeder Niederlage, lernst du eher was besser zu machen. Jede Niederlage ist mehr wert als jeder Gewinn.
Woher kommt dieses Mindset? Wann hat das so bei dir begonnen, dass du so anders gedacht hast, dich auch vielleicht mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt hast, die egal war, was andere Leute von dir gedacht haben? War das schon so mit 15, wie du zu dem Anwalt von deinem Vater aufgesehen hast und gedacht hast, okay, so, aber...
Nein, überhaupt nicht. Nein, das lernst du mit den Jahren. Also ich gehe jetzt seit 12 Jahren in die Reflexion.
Okay.
Und das ist an und für sich das Wertvollste, was ich gemacht habe. Also es hat sich einfach so ergeben und so entwickelt, dass ich das machen soll. Und ja, es war an und für sich ist das für die Persönlichkeitsentwicklung das Um und Auf. Und ich habe von ihr, also es ist eine Dame, zu der ich jetzt einmal im Monat gehe. Ich meine, hat eine gewisse Regelmäßigkeit, ist aber nicht besonders oft. Kann ich aber wirklich jedem empfehlen, weil das einfach diese Tätigkeit oder dieses Sprechen über einen selbst und das Lernen über ein Jahrzehnt hinweg ist schon eigentlich das Beste, was man machen kann. Ja. Man lernt eine gewisse Zufriedenheit, du lernst eine gewisse Akzeptanz zu dir selber, du lernst auch, dass du an und für sich Fehler machen darfst.
Ganz wichtiger Satz, ja, Fehler machen, weil wenn du die ganze Zeit immer nur gewinnst, dann...
Keiner gewinnt immer.
Richtig. Nur aus deinen, wahrscheinlich auch aus deinen größten Niederlagen oder da, wo du sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt hast, hast du auch am Ende des Tages am meisten gelernt.
Natürlich. Ja, klar. Aber ich glaube, das geht dir auch so. Das geht
ja
jedem
und so. So ist es. Also. Ja. Wie war deine Schullaufbahn? Von vielen Fehlern geprägt?
Ja, von vielen Fehlern geprägt. Ich bin jetzt nicht ganz stolz darauf. Also ich meine, stolz, ich finde es ganz lustig. Ich habe es lange nicht mehr erzählt. Ich war im 17. Bezirk in der Volksschule in der Knollgasse. Dann sind wir nach Dulnerbach gezogen. Da haben wir dann 15 Jahre gelebt. Mein Vater ist vorher nach Wien zurückgezogen. Ich bin bei der Freundin dann eingezogen. Das war ganz lustig. Und davor, also bin dann mit 10 ins Sacré-Cœur in Pressbaum gegangen und ich meine, das muss man sich vorstellen, das ist jetzt doch 21 Jahre her. Das war natürlich, das Mindsetting war damals ein anderes. Es war eine katholische Privatschule, der Unterricht war noch von Nonnen teilweise, also zumindest.
Kann man sich gar nicht mehr vorstellen, oder?
Kann man sich halt nicht mehr vorstellen. Also der Religionsunterricht war wirklich, also wurde von der Schwester Eva gemacht.
Aha, okay. Ja.
Und dann bin ich wegen, ich sage immer, wegen guter Führung gegangen worden.
Okay.
Und weil ich kein leichter Jugendlicher war und bin dann in den 13. Bezirk in die Rudolf-Steiner-Schule gegangen, die leider völlig unberechtigterweise einen total schlechten Ruf hatte. Damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber es war damals unangenehm zu sagen, dass man dort in der Schule war.
Okay.
Es war aber eigentlich ganz lustig, weil es war eine kleine Schule, es waren ganz interessante Persönlichkeiten dort und das war es eigentlich, was es ausgemacht hat, dass du dort sitzt und du hast wirklich, wirklich coole Leute gehabt, die sich auch wirklich entwickelt haben. Also da zum Beispiel gibt es einen, der hat mit mir dann Jus studiert und hat mir dann gesagt, kurz nachdem er fertig geworden ist, er will nicht für die bösen Wirtschaftsmächte tätig sein. Und studiert jetzt Medizin. Und wie ist es dieses Jahr fertig geworden? Oder wird dieses Jahr fertig?
Wow.
Ja. Also es ist wirklich, ich meine, gut, das ist natürlich eine jahrelange Arbeit. Unglaublich spannender Kerl. Ich finde das wirklich lustig, wie sich das einfach entwickelt. Aber da gibt es ein paar davon.
Gut, Schullaufbahn passt, Jus-Studium. Hast du jetzt gerade vorher erwähnt. Wie war das?
Das war
wie hart. Bist du überhaupt drauf? Also das war dann schon manifestiert mit 15, du willst Rechtsanwalt werden.
Ja, an und für sich wollte ich immer Rechtsanwalt werden, weil ich mir immer gedacht habe, ich kann mich für den anderen einsetzen und ich kann natürlich, ich war immer schon rhetorisch stärker als andere.
Ja.
Und ich war auch immer, oder ich will nicht sagen, dass ich rhetorisch stärker war, ich war einfach lauter.
Okay, passt.
Und dadurch hat sich das schon so entwickelt, dass ich halt diesen Wunsch gehegt habe, in die Rechtsanwaltei zu gehen. Und an und für sich wollte ich ja zuerst die Schauspielerei machen, aber in der Familie wurde das natürlich, weil ich meine, der Rechtsanwalt, der Notar, das Jusstudium sind natürlich, das ist ein, sagt man immer, kein brotloses Leben. Und es ist ein sehr sattelfestes Leben, das kann ich auch bestätigen, das stimmt auch. Also man kann durchaus in jeder Art und Weise reüssieren, in gewissen Rechtsgebieten immer etwas machen. Und Rechtsprobleme wird es immer geben.
Ja. Ja, also es wird immer zwei Parteien geben oder mehrere Parteien, die sich halt nicht verstehen. Und das ist
genau, es wird immer gestritten. Ja, ja. Es wird immer gestritten. Mag sein in Familiensachen, mag sein in meistens in Familiensachen.
In da meisten, ja.
Erbrechtssachen. Also das wird man immer brauchen. Und das ist auch von einer Digitalisierung relativ fern, weil du kannst kein Gerichtsverfahren digitalisieren. Das geht einfach nicht.
Ja. Vielleicht die Akten halt, also diese Anforderungen und sowas, aber halt die Kommunikation.
Die Kommunikation kannst du nicht digitalisieren, weil es kommt ja auch viel auf die Beweisführung an. Ne? Ja, A fährt B hinein mit dem Auto und wenn das sind natürlich sehr, Beweisfragen.
Sehr oft, voll. Okay, und dann hast du dich spezialisiert auf Notar, also Jus-Studium war sicher herausfordernd, aber du hast es gemeistert.
Na, ich war dann an und für sich, während dem Jus-Studium war ich dann am Institut für, also ich hatte die Möglichkeit, ich habe immer gearbeitet während dem Studium. Ich hatte immer mindestens zwei Jobs, weil ich einfach, ich wurde auch so erzogen, dass man
hakeln muss.
Pardon. Und dass man die Dinge auch anpackt. Also man lässt nichts laufen. Wenn du nichts tust, dann gewinnst du nichts. Ja. Und ich hatte dann die Möglichkeit, also ich habe mich dann immer, weil das war natürlich das Höchste, wenn du als Student am Institut arbeiten durftest, das war
ihr. Von allen begehrt wahrscheinlich.
Ja, natürlich, ja, weil du hattest natürlich, erstens einmal hattest du die ganzen Insider-Informationen. Ja, das war natürlich cool, du hast die Professoren kennengelernt und ich meine, das sind ja honorige Menschen, die einen teilweise wirklich ganz interessanten Lebensweg hinter sich haben. Mhm. Und ich hatte dann wirklich die Möglichkeit, also die haben mich dann eingestellt. Ich war damals bei zwei Professoren, beim Herrn Professor Zankl und Frau Professor Palten war ich Studienassistent und die haben mich dann auch in den Hörsaal geschickt. Das war ganz lustig, weil ich war einer der Jüngsten, der das machen durfte. Ja, natürlich zuerst unter Aufsicht. Und
klar,
dann
sicher.
Und dann haben sie mich aber geschickt. Also das war dann irgendwie ganz lustig. Und wir haben das dann, es waren auch immer lustige Kollegen dort. Und dann hatte ich die Möglichkeit, und dafür bin ich auch sehr dankbar, dass ich vor allem beim Professor Zankl, der hat uns damals mitarbeiten lassen bei der Neuauflage seiner Bücher. Und das war durchaus spannend.
Okay.
Also du kommst dann mit so zarten 22, 23, sitzt du dann vor einem Buch, musst das aktualisieren, musst das neu fassen, ja, aufblasen, besser machen. Und das war schon spannend. Und
andere Perspektive vielleicht auch?
Natürlich eine andere Perspektive. Und du hast ja immer zwei Perspektiven gehabt. Du hast ja gehabt die Perspektive von der lehrenden Seite und von der studierenden Seite. Das heißt, du musstest natürlich das Buch dementsprechend auch abfassen. Aber ich meine, das hat er ja jahrelang gemacht und ich meine, das war ja lustig. Und dann war ich an und für sich, dann kam der große Wendepunkt, weil er hat nämlich immer, er hat mit immer so E-Commerce-Recht-Geschichten gemacht.
Okay.
Und das war aber nicht meins, muss ich auch dazu sagen. Das war nicht meins, muss ich dazu sagen. Also es hat zwei Stellen gegeben bei ihm. Ja. Der eine war der E-Commerce-Kollege und ich habe damals die Möglichkeit gehabt, mich im Erbrecht einzulesen. Und ich habe das immer spannend gefunden, weil ich mir gedacht habe, da wird gestritten. Ja. Und du hast die besten Geschichten. Ja. Das hat sich auch bewahrheitet.
Okay.
Nach jetzt bald 7, 8 Jahren im Stand.
Wow. Ja.
Also das, ich habe Sachen erlebt, ich bin in Wohnungen gegangen, also Messi-Haushalte, man glaubt gar nicht, wie viele Messi-Haushalte es in Wien gibt.
Es gibt nichts, was es nicht gibt, oder?
Ja, nein, es gibt nichts, was es nicht gibt und es gibt auch nichts, was du nicht findest.
Das stimmt.
Und dann kam die große Erbrechtsnovelle und dann war ich halt mittendrin und dann habe ich durch Zufall einen Notar kennengelernt, weil ich wollte an und für sich immer Anwalt werden. Aber der hat mir dann gezeigt, dass es einfach lustiger ist, wenn du nicht eine Seite vertrittst, sondern immer beide.
Ja. Ja,
also ich sitze halt immer in der Mitte, ich vermittle sehr viel, sitzen wir zu viert, also jede Partei für sich, dann, oder zu fünft sogar, jede ist vertreten durch einen Anwalt, die sind sich spinnefeind. Und ich habe das erst letzte Woche gehabt, da hat einer dem anderen eine Bar abkaufen wollen.
Okay.
Und die haben das Geld nicht erlegt und das war ganz, also eigentlich
dubios
wir. Es war dubios und wir, weil das ging über Monate. Und ich meine, am Ende der eine will das Lokal haben, der andere will sein Geld haben. Ja, also nur, sie konnten sich halt nicht einigen und sind schon vor Gericht gesessen. Ja. Und das ist dann ein bisschen mühsam, aber ich bin dann dorthin gekommen und dann haben sie dort auch wieder zum Streiten angefangen und ich habe das dann zum Schlichten begonnen und ja, heute hat mich der Anwalt, hat er mich gefragt, ob der Kaufpreis schon bei mir liegt. Also am notariellen Anderkonto. Ich weiß nicht, ich war noch nicht im Büro. Ja. Ich war jetzt so frei, dass ich mir quasi den Vormittag freigenommen habe.
Und für Podcast-Aufnahme freigeschaufelt hast.
Ja, aber ich war auch davor nicht im Büro.
Okay,
war
gut. Kaffee trinken, ja. Auch gut, auch gut. Auch immer gut, auch immer gut.
Schönsten Momente.
Ja.
Nein, aber diese vermittelnde Position ist einfach das, was es ausmacht. Mhm. Ja, das ist das Spannende. Und das sehen viele nicht, wenn du mich am Anfang gefragt hast, was macht der Notar eigentlich? Der Notar ist jetzt nicht und ist jetzt nicht bloß der Stempler, wie es halt oft propagiert wird. Ja. Sondern ich meine, wir sind darauf bedacht, Rechtssicherheit zu schaffen. Und ich meine, die Notariatskammer macht das schon wirklich, wirklich toll mit ihren Werbungen und mit ihren Aussendungen, weil sie versucht, der Bevölkerung näher zu bringen, dass wir nicht eine Last für jeden sind, sondern ein Gewinn.
Ja. Eine Erleichterung.
Wir sind eine Erleichterung. Wir schauen, dass es schnell geht. Wir schauen, dass es unkompliziert läuft. Und vor allem, wir schauen immer, dass es fair ist. Mhm. Und das ist es eigentlich, was es ausmacht.
Mhm. Und das ist wahrscheinlich auch, weswegen du deinen Job so liebst.
Natürlich, ja. Das macht's auch aus. Ja. Das macht's aus.
Jetzt würde ich ganz kurz noch, du hast erwähnt, deine Mentoren kann man sie ja nennen, die haben dich dann alleine Vorlesungen halten lassen. Mhm. Ja. Wie war das mit deinen zarten 22, 23, sich da als junge Person zu behaupten? Weil das habe ich auch, also bei Großkunden oder sowas, da hört man dann schon im Nachhinein, naja, hätten wir eigentlich nicht gedacht, dass das so easy alles über die Bühne geht, weil ihr seid ja so jung und bla bla bla. Wie bist du damit umgegangen? Oder hast du damit gar kein Problem gehabt, dich zu behaupten unter Älteren?
Du musst die Situation anders betrachten. Ich war damals in einer anderen Situation. Ich war damals, weil wenn wir das jetzt machen hier und du sitzt, ich meine, ich bin jetzt auch nicht 50, bin ja nur ein paar Jahre älter als du, aber wenn ich jetzt sage, ihr sitzt euch ja immer gleichwertig gegenüber. Mhm. Ja? Also das heißt, du kommst hinein und triffst jemanden, mit dem du über ein gewisses Thema sprichst. Mhm. Bei mir war das damals, also wenn du eine Übung hältst oder eine Vorlesung oder was, du stehst ja vor, also die größte Übung, die ich gehalten habe, war vor 170 Leuten und du musst ja, ich meine, da sitzt ein 50-Jähriger drinnen, da sitzen Pensionisten drinnen, da sitzen 18-Jährige drinnen.
Das meine ich, ja.
Und ich bin draufgekommen, dass, ich meine, behaupten, natürlich, man probiert sehr vieles aus, du schaust immer, jeder versucht halt so seine gewisse Mitte zu finden und meine Mitte war halt immer ein gewisser Schmäh. Ja, also ich habe immer geschaut, dass ich die Leute mit einem gewissen Witz einpacke. Das hat natürlich nicht immer funktioniert, ja, weil auch vor allem bei kleineren Übungen ist es schwieriger, weil die Dynamik eine ganz andere ist. Aber trotzdem war ich natürlich derjenige, der dann berichten konnte und Einfluss auf die Noten geben konnte. Und das haben die natürlich gewusst, deswegen war das an und für sich kein Problem. Okay. Weil die haben auch gemerkt,
du hebst dich jetzt nicht drüber, nein, du bist einer von ihnen.
Ich wollte auch niemandem was Böses. Wir haben die Klausuren geschrieben und ich habe teilweise, ich meine, das darf man eigentlich laut sagen, aber ich habe teilweise die Lösungen an die Tafel geschrieben. Ja. Weil ich mir gedacht habe, es bringt ja nichts. Ja, ich meine, die Leute, die da sitzen und sich da bemühen, das will ja keiner dem anderen was Böses. Mhm. Ja, ich meine, im Geschäftsleben musst du dich eh behaupten. Das ist das Studium. Das Studium heißt ja nur, dass du eine gewisse Stoffmenge in einer gewissen Zeit lernen kannst.
Mhm. Jetzt würde ich da gerne einen Begriff aufgreifen, und zwar Ehrlichkeit. Was bedeutet für dich Ehrlichkeit?
Beruf.
Okay.
Es ist, ich darf nicht lügen.
Okay.
Das heißt, ich bin ja immer verpflichtet, die Wahrheit zu sagen. Wenn ich jetzt in eine Wohnung gehe, ich meine, das muss man sich vorstellen, wir treten in jede Privatsphäre ein. Jemand stirbt und du gehst in diese Wohnung hinein und siehst dann dieses Leben, jeder hat ja ein gewisses Leben gelebt. Hm. Und ich meine, die Ehrlichkeit beginnt dabei, dass du nicht stillst. Die Ehrlichkeit beginnt auch oder hört dort eigentlich wiederum auf, dass du der Partei sagst oder dem, wenn du etwas nicht, niemand weiß alles, ja, dass du es einfach nicht weißt und dass du es dir anschauen musst. Und die Ehrlichkeit ist aber auch im Privatleben der Jurist würde sagen, ein essentieller Negozi, das heißt ein wesentlicher Vertragsbestandteil, weil es geht nur mit der Ehrlichkeit. jede Beziehung, du kannst nur jede Beziehung ehrlich führen. Wenn du dich trennen willst, dann musst du dich trennen. Ich meine, jeder macht Fehler. Bitte, ich bin der Letzte, der keine Fehler gemacht hat. Ja, aber
zu seinen Fehlern auch zu stehen, dafür gerade zu stehen
natürlich,
und daraus zu lernen.
Ja, genau. Ja, das ist das Wichtigste.
Mhm. Ja. Was in deinem Beruf natürlich auch sehr essentiell ist, Netzwerken.
Ja.
Wann war für dich so das erste Mal klar, oder vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, weiß ich nicht, wann dir so der Knopf aufgegangen ist, okay, Netzwerken, Menschen kennenlernen, ein gescheites Umfeld zu haben, wo ich mich auch entwickeln kann, das ist essentiell. Wurde das dir schon von den Eltern mitgegeben, ist dir das einfach in den Freunden oder vom Reflektieren jetzt, was du die letzten Jahre machst, aufgefallen? Wann war dir das so bewusst?
Na, eigentlich ist es mir bewusst geworden mit ja, 16, 17, als ich den Eugen kennengelernt habe.
Ja, liebe Grüße an den Eugen hier an dieser Stelle.
Ganz liebe Grüße. Der Eugen ist ein unglaublicher Netzwerker. Und
aber er macht es nicht ungut. Und darauf werden wir dann auch noch.
Er macht es super. Ja. Er macht es wirklich super. Es hat halt jeder seinen eigenen Stil.
So ist es.
Ja? So ist es. Ich meine, er macht viel weniger Fehler, als ich welche mache. Und man kann von solchen Leuten auch wirklich nur wahnsinnig viel lernen. Oder auch, wer da auch wirklich, also da gibt es ein paar wirklich, wirklich coole Persönlichkeiten, wie zum Beispiel den Tom Urbanek, von dem kann man
unheimlich... Auch liebe Grüße an dieser Stelle.
es ist unglaublich, was, wenn man sich das anhören darf, und ich sag darf, ist wirklich da das richtige Wort, weil können und müssen da einfach nicht passt, weil du kannst von solchen Personen, die seit Jahren, einem Jahrzehnt das betreiben und wirklich so toll betreiben, wahnsinnig viel lernen. Und das Netzwerken ist das Um und Auf in jedem, ja, in jedem Business. Mhm. Ja. Aber ich muss sagen, ich habe das von der Familie nicht so mitbekommen. Okay. Ich habe das eher im Bekannten- und Freundeskreis dann gelernt und vor allem auch im beruflichen Leben bei meinem ersten Notar in Korneuburg, der ein wahnsinnig guter Netzwerker war. Mir war das damals nicht so bewusst und ich meine, da war ich auch schon 25, der das wirklich, wirklich
beherrscht super hat.
Einfach. Der hat das einfach beherrscht, hat Gott und die Welt gekannt. Du bist egal in welches, heute noch, wenn ich war letztens im 16. Bezirk in einem Netzwerk am Abend und stehe dort vor der Mitgliederliste und da steht er, da steht sein Name. Und ich habe mir gedacht, der wohnt schon seit 5 Jahren nicht mehr dort, ja, und schafft es aber trotzdem, dass er noch immer dort steht, ja, Wahnsinn. Weil er halt immer wieder, aber der tanzt auch auf 3-4 Kirtagen am Abend, geht von Pontius zu Pilatus und deswegen funktioniert sein Geschäft auch und deswegen hat er auch eine so gut gehende Kanzlei und vor allem das Schöne ist bei ihm, jeder mag ihn, ja, also er ist auch ein irrsinnig lieber netter Kerl und ich glaube, das macht's auch aus.
Authentisch auch, glaube ich, zu bleiben, sich nicht zu verstellen, das ist auch, glaube ich, ein wichtiges Learning, gerade beim Netzwerken natürlich. Und beim Menschen kennenlernen.
Natürlich, ich meine, das weißt du ja auch, das kennen wir ja alle.
Ja,
ne?
Ja.
Also das ist egal, wo du hingehst, in der Früh, wenn du frühstücken gehst, wenn du Abendessen gehst und ich meine, es kann, ich denke mir, es ist oft wie, hast du mal Speed-Dating gemacht?
Na, noch nicht. Aber das sollte ich vielleicht mal ausprobieren. Also Speed-Dating kann man auch Tinder nennen, ne?
Nein. Das ist schon anders. Weil beim Speed-Dating sitzt du schon 5 Minuten davor. Ja, also da wieder
wirklich, hast du schon mal? Also
ich habe es zweimal gemacht. Also einmal habe ich es bewusst gemacht und einmal bin ich reingerutscht.
Ja? Okay, wie kann man sowas rein? Das ist eine andere Story. Machen wir.
Ja, ich sage einmal, ich meine, wie man reinrutscht, kann ich schon gut sagen. Man ist halt unterwegs, hat ein bisschen was getrunken und dann plötzlich sitzt man im richtigen Lokal und da geht's halt los. Und da kommt die Chefin zu einem her, also die Veranstalterin und sagt, na, magst du halt mitmachen? Ja?
Geil.
Ja, und ich meine, da machst du halt mit. Mhm. Ja. Das Lustige war dann, dass wir dann mit der Veranstalterin weitergezogen sind und nicht mit
Bewerberinnen. Ja, naja, gut.
Aber gut, das ist eine andere lustige Geschichte. Aber dort, du kommst dorthin und ich meine, wenn du dich bewusst dafür entscheidest, das ist ja irrsinnig ein bisschen ein komisches Gefühl, weil du könntest jemanden kennenlernen oder auch nicht und hin und her. Aber du kommst dorthin und siehst halt einen Pool an Leuten und du musst dich jedes Mal auf neue Leute einstellen und du hast immer nur 5 Minuten und es sind immer die gleichen Fragen. Was machst du? Woher kommst du? Wieso bist du alleine? Oder
Vorlieben, whatever.
Whatever, ja. Und du hast nur diese 5 Minuten und das Problem ist, und das habe ich damals gemerkt, also das war ein relativ großes Treffen, sage ich jetzt unter Anführungszeichen, und da waren 13 Männer und 13 Frauen und beim 13., also beim letzten, hast du halt einfach keine Lust mehr. Ja, also da sitzt dann da und ich habe ja damals gesagt, dass ich habe die angeschaut und habe sie gesagt, du, es tut mir wahnsinnig leid, aber ich fühle nicht mehr. Ja. Und sie hat mich angeschaut und sagt, ja, Gott sei Dank sagst du es, ich wollte es auch sagen.
Dann muss ich ausprobieren, muss ich auf meine Bucketliste stellen.
Ja, ja, ist gut.
Ja, vor allem, was ich auch noch eben gerne ansprechen möchte, ist, wie der allen immer in den Kopf hineingezogen wird, ja, du musst netzwerken und sowas und bla bla. Aber man muss das halt, man muss einerseits, was du auch angesprochen hast, seine eigene Art und Weise finden, wie man das Ganze umsetzt. Und ich finde auch, es darf einfach nicht unangenehm sein. Ja, man muss einfach mit einer gewissen Fingerspitzengefühl, es muss sich einfach ergeben, finde ich auch, oder?
Also du musst eine gewisse Liebe dafür haben.
Ja, voll, ja, das trifft's, vielleicht wollte ich das aussagen, ja, voll, ja.
Die Liebe ist es.
Affinität dafür.
Ja, die Affinität, aber weißt du, Affinität ist, ich finde das Wort Liebe noch besser, weil es ausdrucksstärker ist.
Das stimmt,
ja. Es ist, du musst.
Mächtiger, ja.
Es ist mächtiger, du musst einfach mit Leuten reden wollen und das Interessante ist beim Netzwerken ist ja nicht und deswegen, Ich glaube zumindest, dass das erfolgsversprechender ist als andere Möglichkeiten. Das ist ja auch immer ein Interesse, dass du an anderen zeigst. Ja?
Das ist es.
Und es interessiert mich ja gar nicht. Entschuldige bitte, ich weiß ja, was ich beruflich mache.
Ja.
Und ich meine, jeder weiß, was ein Notar tut. Jeder weiß das. Ich meine, jeder hat halt irgendwann einmal irgendwie einen Notar gesehen, weil er Wohnung gekauft hat. Oder weil
Schenkungen, whatever,
Ehevertrag, sogar Scheidungen haben wir gemacht. Ja. Es ist schon einmal jemand gestorben in der Familie. Es passiert, dass man irgendwann geht, einmal, zweimal im Leben geht man zum Notar. Ja. Oder weil das Geschäft gründet, man löst es auf, was auch immer. Du musst irgendwann zum Notar gehen. Und deswegen, weiß ich nicht, ich meine, ich mache ja meinen Job eh jeden Tag, aber es interessiert mich mehr oft, warum hat es den zu mir verschlagen? Warum sitzt er bei mir? Was hat er für einen Lebensweg? Was sind das für Menschen? Und ich glaube, dass das, wenn du diese Liebe und diese Affinität dazu entwickelst, was der andere macht, dass du den anderen kennenlernst, dann, und das darf aber nicht falsch sein, das muss wahrhaftig sein, dann funktioniert's.
Ja. Ja, ein ehrliches Interesse. Ja, ein ehrliches Interesse an den Personen.
Genau, ich habe zum Beispiel letztens mit einer PR-Agentin getroffen. Und ich meine, natürlich jeder weiß ein bisschen, was eine PR-Agentin macht. Ja.
Aber so im Tiefen drinnen?
Ja, musst dich einmal eine Stunde mit dir hinsetzen und dir das erklären lassen.
Ja.
Ja. Und nur so kann man jemanden perfekt empfehlen.
Ja.
Das ist
das stimmt,
so.
Ja. Das stimmt. Abschließend und letzte Frage an dich, Lukas. Wofür willst du stehen oder wofür stehst du? Das kannst du ja aussuchen.
Das ist eine ganz schwierige Frage. Das Leben ist so bunt. Man steht nicht für eine gewisse Sache, sondern für viele. Ehrlichkeit, du hast das gesagt. Wahrhaftigkeit. Die Liebe ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Und vor allem, dass man aus Fehlern lernt. Das ist das Wichtigste. Aus jedem Fehler kann man nur lernen, weil es holt dich einfach auf den Boden der Tatsachen zurück.
Mhm.
Und das macht das gibt dem Leben eine gewisse Würze.
Lukas, ich glaube, bessere Schlussworte kann man nicht finden. Danke für deine Zeit. War sehr, sehr inspirierend wieder. Und alle Links zum Lukas findet ihr natürlich unten in den Shownotes. Und alles Gute dir und alles Gute euch.
Super, danke.